Hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten, direkt ins Ohr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Komplizen für die Zukunft. Bei mir im virtuellen Podcaststudio ist Marc Oppelt, Vorsitzender des Bereichsvorstands von Otto. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
Komplizen für die Zukunft, wie der Name schon sagt, wir sprechen in diesem Podcast mit interessanten Persönlichkeiten, mit interessanten Institutionen, Firmen, die sich sozusagen um die Zukunft der Stadt, der Menschen, aber natürlich auch unserer Umwelt kümmern. Welche Rolle da Otto spielt, wollen wir in der nächsten halben Stunde einmal so ein bisschen näher beleuchten. Und ich denke, Otto kennt jeder in Hamburg. Aber welche Rolle spielt Otto für Hamburgs Zukunft, Herr Oppelt? Wenn man auf die Webseite von Otto guckt und nicht sozusagen da landet, wo die schönen Produkte sind, sondern mal schaut, wo das Unternehmen beschrieben wird, dann sind da ehrgeizige Ziele für die nächsten Jahre proklamiert, nämlich Klimaziele von Otto. Was machen Sie da genau?
Ja, Klimaschutz war schon immer in der DNA verwoben von Otto. Und ich bin jetzt seit über 30 Jahren dabei und habe sogar schon im ersten oder zweiten Jahr hatten wir schon recyceltes Papier. Da, wo sozusagen andere von dem ganzen Umweltthemen noch gar nicht gesprochen haben, war das schon Teil unserer Strategie. Und wir haben das natürlich über die Jahre immer weiterentwickelt und sind an ganz, ganz vielen Stellen auch Vorreiter, sei es jetzt im Klimaschutz, aber auch bei der Art und Weise oder welche Verpackungen wir benutzen, also 100% Recycling in der Kreislaufwirtschaft. Wir haben eine komplette Kollektion, die zu 100% sozusagen wieder in den Kreislauf zurückgeht. Aber eben auch was Compliance und Policies angeht. Wir haben jetzt gerade die Bestätigung bekommen. Wir haben uns ja beworben, Teilnehmer bei den Science-Based Targets zu sein. Das sind sehr, sehr hohe Aufwendungen, aber eben damit auch ein ganz, ganz tiefes und starkes Bekenntnis, dass die Art und Weise, wie wir unser Geschäft betreiben wollen, immer ganz tief verwurzelt ist, auch gleichzeitig mit ambitionierten Nachhaltigkeitszielen, dass wir das Lieferkettengesetz bedienen und dass wir eine nachhaltige Berichtslegung auch, so wie sie von der Finanzwirtschaft gefordert wird, bedienen wollen. Das ist für uns selbstverständlich bis hin zu unserem neuen Gebäude, was wir gerade bezogen haben, was eben...
Dazu kommen wir später, glaube ich, noch. Gut. Das würde ich gerne ausführlich noch zu fragen. Aber vielleicht bleiben wir erst einmal ganz kurz bei den Science-Based Targets der Initiative. Da hat Otto angekündigt, bis 2031 die Treibhausemissionen in seinem Geschäft um 42%, wenn ich das richtig gelesen habe, zu senken. Was muss man sich darunter vorstellen? Was machen Sie da genau? Und das ist ja nicht mehr lange hin bis 2031. Wie funktioniert das?
Also die Science-Based Targets ist aus meiner Perspektive ist das der einzige auch wissenschaftlich gestützte Ansatz, der wirklich, ich glaube, verbindlich es schaffen kann, wenn möglichst viele mitmachen, dass wir die Klimaziele von Paris erreichen. Warum ist das so anders? Heute setzen sich alle Unternehmen oder die engagierten Unternehmen setzen sich ihre eigenen Ziele. Und bei uns, natürlich haben wir schon über die ganzen letzten Jahre uns sehr genau den CO2-Ausstoß da angeschaut, wo er entstanden ist in unseren Lieferketten etc. Die Die Science-Based Targets, die gehen jetzt einen Schritt weiter. Hier müssen wir als Unternehmen vor allen Dingen auch Verantwortung darüber dafür übernehmen, dass die Produkte, die wir verkaufen an unsere Endkunden, dass dort eben in der Verwendung der Produkte eben auch CO2-Ausstoß tatsächlich stattfindet, sodass wir jetzt auch dafür verantwortlich sind, welche Emissionen zum Beispiel mit unseren Waschmaschinen, unseren Spülmaschinen etc. verbunden sind. Und da gibt es auch knackige Ziele. Was das dann bedeutet, ist, dass wir uns zum Beispiel sehr stark darum bemühen werden, dass unsere Kunden noch mehr grünen Strom benutzen, bis hin zu Diskussionen, ob wir nicht selber in den Stromvertrieb einsteigen, um sicherzustellen, dass es sich bei dem Verbrauch aus den Geräten, die wir verkauft haben, in der Verwendung der CO2-Ausstoß reduziert. Und so überschneiden sich jetzt alle Verantwortlichkeiten in der Kette von der Fabrik bis hin zu der Endkunden mehrfach. Und die Idee dabei ist dann, dass dadurch eine höhere Verbindlichkeit der Klimaziele ergeben. Also zum Beispiel, jetzt gehe ich mal rückwärts, ein Hersteller wie Miele oder Samsung etc., die da im Zweifel auch dran teilnehmen, haben sozusagen auch noch die Verantwortung ihrer Lieferkette in unsere Systeme hinein. Und so überschneiden sich die Verantwortung und so entsteht ein deutlich höherer Druck. Und wie Sie meinen Ausführungen schon entnehmen können, ist es nicht ganz einfach.
Das klingt in der Tat doch ein Ticken komplizierter als, ich sage jetzt mal so gängige Modelle, in denen man ja dann vielleicht auch eher so Kompensationen einfach erkauft. Wenn sich das sozusagen jetzt hier sozusagen wirklich viel weiter dreht, dann verändert das ja auch ganz massiv im Zweifel ihr Business, oder? Also und nicht nur sozusagen vielleicht die Produkte, die sie verkaufen, sondern wie sie es gerade auch selbst angeschnitten haben, bis hin zur Überlegung, verkaufen wir auch noch den Strom. Und vielleicht andere Dinge.
Ja, also dieses Engagement sozusagen viel, viel weiter zu denken als nur sozusagen über die Produkte, die man anbietet. Da sind wir halt zutiefst davon überzeugt, dass das der einzige Weg ist, diese hohen Klimaziele zu erreichen. Und das wird auf jeden Fall einen Einfluss darauf haben, wie wir unser Angebot gestalten, nämlich immer da, wo wir Produkte auch vom Marktplatz dann anbieten würden, die in keinster Weise mehr diese Klimaziele unterstützen, müssen wir auch davon absehen, solche Produkte in den Verkehr zu bringen. Und das bedeutet auch, wenn andere nicht mitmachen, dass wir hier unter Umständen auf den ersten Blick Wettbewerbsnachteile hätten. Weil wir müssen uns erinnern daran, dass die normalen KundInnen oder VerbraucherInnen im Moment noch nicht wirklich bereit sind, dafür mehr Geld auszugeben. Das ist so. Das wird auch in jeder Marktforschung immer wieder bestätigt. Die KundInnen sagen, ja, das ist ein total wichtiges Thema. Allerdings, du musst dafür sorgen, dass du nur solche Produkte anbietest.
Und dann heißt es auch, nee, dann doch nicht. Nein, aber Sie sind... Dem entnehme ich ja so ein bisschen, dass Sie davon überzeugt sind, dass sich das ändern wird, dieses Bewusstsein oder die Bereitschaft dafür.
Also ich hoffe das, aber wenn ich ganz ehrlich bin, hoffe ich das seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube nur, und es ist nicht wirklich eingetreten. Also es ist eine größere Aufmerksamkeit und eine größere Awareness, wie man neudeutsch sagen würde. Aber wenn Sie in Marktforschung gucken, was sind die Kaufentscheiderkriterien, dann ist es immer Preis, Auswahl, Verfügbarkeit. Und dann dauert es sehr lange und dann kommt irgendwann Nachhaltigkeit. Ich glaube, nur auf diesem Weg große Nachhaltigkeitsziele für Deutschland oder ich fange mal kleiner an, für Hamburg, für Deutschland, für Europa hinzubekommen, da wird es immer Phasen gehen, wo Sie als Unternehmen, als UnternehmerInnen in Vorleistung treten werden. Und genau in einer solchen Phase sind wir gerade. Also wenn wir nur warten, bis unsere KonsumentInnen dafür auch Geld bezahlen, dann sind bestimmte Nachhaltigkeitszüge abgefahren. Da bin ich zutiefst von überzeugt.
Und wer sollte nicht vorausgehen, wenn es sozusagen so ein großes Unternehmen ist wie Otto, was ja sozusagen schon seit Jahrzehnten durchaus die Ziele, wie Sie selber gesagt haben, sich auf die Fahnen geschrieben hat. Kommen wir vielleicht ganz zu dem Thema, wo ich Sie gerade unterbrochen habe, nämlich Sie sitzen jetzt sozusagen in einem komplett neuen Gebäude, einer neuen Zentrale, dem Otto-Campus. Das spielt ja da auch so ein bisschen mit rein, dieses Thema Nachhaltigkeit. Wenn man so liest, dass im Prinzip da die Entscheidung gefällt wurde, nicht neu zu bauen, sondern auch aus Nachhaltigkeitsgründen ein vorhandenes ehemaliges Lagergebäude zu nehmen, das jetzt wahrscheinlich mit dem alten Lagergebäude nicht mehr so viel zu tun hat. Vielleicht beschreiben Sie ja mal sozusagen, wie ist das und was waren da die Hintergründe?
Ja, also der Campus in Bramfeld ist ja ein ab 49 wirklich gewachsener Campus. Und dort haben wir mehrere Gebäude, aber wir hatten auch früher eben die gesamte Abwicklung. Da waren die Kommissionierläger, da waren die Hochregalläger, alles war hier auf dem Campus. Und sukzessive, weil wir überhaupt keinen Platz mehr hatten für die großen neuen Läger, die wir gebaut haben, sind die natürlich an andere Stellen in Deutschland und der Welt abgewandert. Und dann haben wir angefangen, alte Gebäude zu überarbeiten. Einmal das Gebäude 10, das war ein Bürogebäude. Auch das haben wir nicht abgerissen, sondern komplett entkernt und neu gestaltet. Und dieses Gebäude, in das wir jetzt vor ein paar Tagen eingezogen sind, das ist ein neunstöckiges altes Lagergebäude gewesen. Übrigens witzigerweise von dem Architekten Karl Morgen, der auch den Speicher, also das Unterteil von der Elfima gebaut hat, der eine ganze Zeit lang in Hamburg viel gebaut hat. Und dieses Gebäude, kann man sich jetzt vorstellen, war so ausgelegt, dass es natürlich unglaubliche Deckenbelastungen auch ausgehalten haben. Und wir haben dann in die Mitte ein riesiges Atrium, ein Viereck rausgeschnitten, durch alle Stockwerke durchgehend. Und deswegen ist in ein, sagen wir, eher dunkles Lagergebäude jetzt ein gigantischer Lichtschacht hineingekommen. Und auch hier ist es eben so, dass wir das nicht abgerissen haben, sondern als klares Bekenntnis gesagt haben, wir wollen ein bestehendes Gebäude überarbeiten. Und das Wunderbare daran ist, dass nicht nur ein unglaublich schönes und tolles Gebäude entstanden ist, sondern dass es ja auch ganz, ganz tief ein Bekenntnis zu unserer DNA. Also wer kann schon sagen, dass er sein Büro jetzt in einem Lagergebäude hat, wenn er ursprünglich mal eben aus einem reinen Händlergeschäft gekommen ist. Und dieses Gebäude ist einfach auch von den Beleuchtungen, von den Blickachsen, ist es auf der einen Seite ein sehr modernes Gebäude, was natürlich sehr stark auch auf die neuen Arbeitsweisen ausgerichtet ist. Aber es ist eben auch ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und zu unserer Historie.
Was ja ein toller Gedanke, finde ich, ist ein toller Gedanke auf die Idee sozusagen, dass das auch auf die, ja, letztlich auf den Kern von Otto zurückführt, bin ich dabei noch gar nicht gekommen. Ist denn sozusagen das Gebäude neben der Tatsache, dass Sie jetzt quasi nicht abgerissen haben, sondern ein vorhandenes Gebäude neu nutzen, sind da sozusagen auch ansonsten innovative Techniken eingesetzt worden, um sozusagen Energie zu sparen? Oder was zeichnet das Gebäude an der Stelle noch aus?
Also die ganzen Heizungssysteme etc., die sind natürlich, und die Klimatisierung des Gebäudes ist nach den absolut neuesten Standards verbaut worden. Und auch dieser Lichtschacht, der bringt vor allen Dingen auch Wärme ins Gebäude, weil ständig sozusagen das Tageslicht auch von oben hineinkommt. Wir haben Wärmetauscheranlagen hier drin. Ich glaube, dass das Spektakulärste oder das, was das Gebäude dann auch so wahnsinnig modern macht, ist, wir haben für die Otto Einzel, also für Otto.de, ungefähr brauchen wir 3000 Arbeitsplätze hier am Campus. Wir haben hier im Gebäude nur in Anführungszeichen 1600, weil das gesamte Gebäude auf Shared Office Space, es gibt also keine festen Arbeitsplätze in diesem Gebäude. Man muss das alles über ein Buchungssystem buchen. Ich habe übrigens auch kein festes.
Wollte ich gerade fragen.
Nee, ich habe auch kein Büro mehr. Ich sitze jetzt hier gerade in einem Besprechungsraum. Und das spiegelt aber mehrere Sachen. Also das spiegelt schon die Arbeitsweise, wie wir in den letzten, ich würde mal sagen, 2 Jahren arbeiten. Also eine sehr starke Fokussierung auch, sagen wir mal so, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und wir können die Spitzen und die können wir in dem Gebäude ganz locker auch jeden Tag abbilden. Und der andere Punkt ist, dass wir dann, sagen wir mal so, also das Gebäude haben wir vor 7 Jahren, hat das unser Architekt mal so auf ein Stück Papier gemalt. Vor 5 Jahren haben wir angefangen zu bauen. Und in dieser Zeit haben sich aber die Anforderungen nochmal verschoben. Also wir wussten damals schon, dass man das sehr stark mit Technik, auch mit Technik, die sozusagen hybride Meetings erlaubt, ausstatten müssen. Aber wir haben den Anteil der gemeinsamen Flächen, auf der kreatives Arbeiten stattfinden kann, nochmal deutlich erhöht. Wir haben also in diesem Gebäude 170 Meetingräume und die gehen von teilweise sehr kleinen Räumen bis hin zu auch großen Räumen, bis zum Forum, wo also mehrere hundert Leute auch Tagungen machen können. Das haben wir letzte Woche mal ausprobiert mit einer überraschend guten Akustik, weil das Rest des Gebäudes wurde überhaupt nicht gestört dabei.
Also sprich, dieses Forum ist dann wahrscheinlich ja unten in diesem Lichthof oder so, stelle ich mir das jetzt
ganz genau vor. Okay. Ganz genau. Sie sind herzlich eingeladen, auch mal zu kommen. Da gehen hinten so Holzstufen rauf und man guckt halt auf alle Stockwerke, wo dann Kolleginnen auch an Geländern sozusagen runtergucken können. Desto höher man kommt, desto, wie soll ich sagen, ich bin eigentlich schwindelfrei, aber wenn ich da oben runtergucke, denke ich auch, wow, schon ganz schön hoch.
Genau, verändert hat sich ja wahrscheinlich auch sozusagen die Planung durch Corona nochmal, was sozusagen das Homeoffice, ich sage jetzt mal, nochmal weiter befördert hat im Zweifel. War das sozusagen auch so ein Ansatz, dass Sie gesagt haben, okay, das Gebäude soll jetzt irgendwie halt auch entsprechend attraktiv sein, um ein paar Leute mehr wieder zu motivieren, hereinzukommen, oder hat das an der Stelle kaum eine Rolle gespielt?
Also wenn wir ein neues Gebäude gestalten, dann versuchen wir das natürlich den Anforderungen entsprechend zu gestalten, aber auch besonders schön zu machen. Dieses Gebäude hat wieder einen anderen Charakter als das letzte, was wir gebaut haben. Das war ein bisschen verspielter mit viel mehr Farben. Das hier ist ein bisschen nüchterner, aber dafür auch ein bisschen moderner. Aber es ist von der Technik nochmal eine weitere Stufe. Ich glaube, die tiefste Überzeugung von uns, das ist unser Gebäude, eine sehr, sehr attraktive Begegnungsstätte halt sein soll. Also ich persönlich, natürlich würde ich mir wünschen, dass ganz viele Tag im Office sind, aber ich habe das selber lernen müssen, auch über die letzten Jahre, dass die Entwicklung halt in eine andere Richtung gegangen sind. Und wenn ich ganz ehrlich bin, profitieren eigentlich alle davon. Ne? Also, dass man diese flexible Arbeitsmöglichkeiten anbietet. Wir würden das jetzt nicht nur Home Office nennen, sondern Remote Work, mobiles Arbeiten von egal, wo du bist. Und es muss immer möglich sein, die Leute zusammenzubringen. Und trotzdem bin ich zutiefst überzeugt, dass die Schönheit und auch die Praktikabilität dieses Gebäudes ein hoher Attraktionsfaktor sein wird. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, wenn ich Menschen, Besucher etc. unten ins Forum reinführe, dann ist das sehr beeindruckend. Mich macht es unglaublich stolz, weil es natürlich auch ein Rieseninvestment ist und damit ein ganz, ganz starkes, ein ganz starkes Statement auch vom Shareholder der Familie Otto ist, dass hier am Standort auch zu investieren. Wir reden von über 100 Millionen Euro. Ne?
Und damit sind wir sozusagen auch bei 2 weiteren Themen, nämlich irgendwie einerseits sozusagen, ja, Komplizen für die Zukunft für Hamburg an der Stelle, weil das ist ein massives Investment in den Standort Hamburg. Otto hat insgesamt, glaube ich, 6.000 oder mehr als 6.000 Mitarbeiter, davon ein Großteil hier in Hamburg, und da haben sie, so wie das klingt zumindest, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, deren Einladung komme ich gerne irgendwie mal einmal nach, ja, offensichtlich etwas ganz, ganz Tolles geschaffen. Zweitens ist es aber auch so, bei dem Engagement von Otto, das fand ich auch beeindruckend, da geht es ja nicht nur um Klimaschutz, sondern es geht ja auch sozusagen viel in dem Unternehmen um Ja, um sozusagen um soziale Verantwortung, um Verantwortung für Mitarbeiter, um Diversität. Das, glaube ich, ist sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, da ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt, ja auch für die Zukunft des Unternehmens. Vielleicht können Sie dazu auch noch etwas sagen, was Sie da antreibt beim Thema ja, Diversität. Wie wichtig ist das sozusagen für so ein großes Unternehmen?
Also ich glaube, auch da ähnlich bei der Nachhaltigkeit ist Otto schon immer absoluter Überzeugungstäter gewesen. Wir sind seit vielen, vielen Jahrzehnten, wie soll ich sagen, große Verfechter, dass in einer vielfältigen Gesellschaft, und das möchten wir in unserem Unternehmen genauso sehen, viel mehr Kraft, viel mehr Freude, viel mehr Gemeinsamkeit, und dann übrigens auch viel mehr Leistung steckt, als wenn man sozusagen jetzt den klassischen, oder ich möchte die gar nicht kommentieren, wenn man eine andere Route gehen würde. Also, wir sind zutiefst davon überzeugt, dass in der Vielfalt, und diese Vielfalt erstreckt sich, auch quer durch unsere Mitarbeiterschaft, sei es jetzt Orientierung im Geschlecht, aber auch Hintergründe, religiöse Hintergründe oder ethnische Hintergründe, das ist egal. Hauptsache, wir treffen uns sozusagen auf einer Ebene, wo wir große Lust haben, mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Und deswegen sind wir so tiefe Verfechter dieser Vielfalt, der Toleranz und auch der Diversity. Und darüber hinaus kann man das übrigens auch nachweisen. Da gibt es ganz, ganz viele Studien dazu, dass wenn ich das abbilde, aber wenn ich vor allen Dingen auch ganz unterschiedliche Menschen, nicht im globalgalaktischen, sondern auch in den Meetings, in den einzelnen Prozesse zu Wort kommen lasse, dass ich damit ein besseres Ergebnis erziele. Und diese tiefste Überzeugung, die zieht sich bei uns durchs Unternehmen, durch unsere Kommunikation, durch die Interviews. Da sind wir überzeugungsfähig. Wir sind, und noch ein anderes, was uns wichtig ist, wir sind der Meinung, dass man als Unternehmen auch in solchen Themen Verantwortung übernehmen muss und auch Bekenntnis ablegen muss, dass man das genau so sieht, dass das der für uns erstrebenswerte Zustand ist.
Das finde ich ist sozusagen eine ganz tolle Vorstellung. Ist es nicht auch so, dass das am Ende, wenn wir auf das Thema Zukunft blicken, dass das auch wichtig ist für ein Unternehmen, um sich fit zu machen für die Zukunft? Macht es nicht das Unternehmen auch attraktiver für Mitarbeiterinnen und
Ja,
Mitarbeiter?
absolut. Also diese ganzen Themen, nicht nur New Work, das, was wir vorher hatten, sondern auch die Art und Weise, wie wir auf Diversity schauen, wie wir aufs Gendern schauen, das ist jetzt nochmal eine sehr spezielle Diskussion. Aber letztendlich im Bekenntnis dazu drückt sich auch diese Offenheit aus. Ja, das wird nachgefragt. Viele, viele junge, gut ausgebildete Menschen, denen ist das wichtig. Und die stellen diese Fragen im allerersten Interview. Und das ist der eine Teil, und der andere Teil auch als der Standort Deutschland, als ein Standort mit offenen Armen, aber auch mit sehr, sehr stabilen Verhältnissen, was jetzt unsere Grundgesetzgebung angeht, unsere Demokratie, unsere Gewaltenteilung. Mal abgesehen, andere Standortfaktoren sind ja sowas auch wie Lohnkosten etc. Und in den Diskussionen, die ich mit anderen UnternehmerInnen führe, merke ich halt immer mehr, dass dieser Wert von einer stabilen Gesellschaft, dass der immer zu einem immer wichtigeren Standortfaktor wird. Deswegen müssen wir auch in der öffentlichen Diskussion darauf Acht geben, dass das auch betont wird, dass wir das genau in Deutschland, in Hamburg ebenso haben.
Das ist, finde ich, schon, wenn man zumindest auch auf Ihre Webseite und Veröffentlichungen schaut, ja etwas, was Sie wirklich herausstellen, ne? Also als ganz, ganz wichtigen Punkt. Kommen wir vielleicht noch zu zwei Themen, die mich noch beschäftigt haben, als ich mich vorbereitet habe. Sie sind ja selbst auch in so einem Transformationsprozess oder hatten den gestartet. Den Otto kennt sozusagen jeder eigentlich noch als klassischen Versand, der sozusagen vielleicht ja, unser Alter ist oder auch noch ein bisschen jünger. Und denn schon vor Jahren wurde der klassische Otto-Katalog, den sicherlich jeder kennt, abgeschafft. Wie viel Versandhandel steckt eigentlich noch in Otto? Wie weit ist dieser Transformationsprozess, der vor einigen Jahren angestoßen wurde, in Richtung Online? Sie hatten es vorhin schon mal so gesagt, Marketplace.
Ja, also wenn man eng definiert, Versandhändler, ich schicke Kataloge raus und warte, bis jemand anruft, dann steckt überhaupt nichts mehr bei Otto da drin. Wenn man aber dieses Geschäftsmodell etwas abstrakter formuliert und sagt, wir betreiben Distanzhandel, dann noch eine ganze Menge. Ich glaube, wir haben uns mehrfach neu erfunden. Wir haben sozusagen dieses Direktgeschäft dann ins Internet übertragen, schon mittlerweile vor fast 30 Jahren. Wir waren eine der ersten, die eine Website hatten. Und wir haben jetzt vor einigen Jahren angefangen, das Geschäftsmodell aber nochmal komplett zu überarbeiten. Das heißt, wir haben eine sogenannte hybride Plattform gebaut und auf dieser Plattform, da betreiben wir mit unserer eigenen Ware klassisch unser eigenes Geschäft. Wir haben mittlerweile aber bis zu 6.000 Partner, die ihre Sortimente zeigen auf otto.de, in der App zum Beispiel. Wir vermarkten die Reichweiten über die Advertising Services. Dort können vor allen Dingen Partner ihre Produkte mit Werbeflächen oder mit Werbeunterstützung vermarkten. Und diese drei Ergebnissäulen, die sind im Grunde genommen das neue Geschäftsmodell und das funktioniert auch sehr gut. Damit verbunden ist natürlich Otto auch mehr oder weniger immer stärker zu einem Technologieunternehmen geworden, weil wir diese ganzen Technologien und die Software dazu komplett selber bauen mussten, weil in der Dimension kann man sowas nicht kaufen. Und das ist auch genau richtig, weil uns das vorbereitet auf eine Zukunft, wo du immer schneller auf neue Anforderungen deiner Kundinnen oder deiner Partner eben reagieren musst. Und genau das machen wir gerade. Also das funktioniert auch sehr gut.
Also am Ende sozusagen sind da wahrscheinlich ganz, ganz neue Jobs und Jobbereiche irgendwie entstanden bei Otto. Was ja auch sehr spannend ist. Zu guter Letzt sozusagen, um das vielleicht abzuschließen, was man sich ja so fragt, Otto jetzt sozusagen als, Sie haben es Distanzhändler genannt oder Onlinehandel, wie man es vielleicht so landläufig eher nennen würde, im Vergleich zum lokalen Handel, wenn wir sozusagen sagen, okay, Komplize für die Zukunft hier in der Stadt. Ist das sozusagen, wie sehen Sie das? Ist das eine Ergänzung oder ist das eine Konkurrenz? Wie schätzen Sie das ein?
Also ich glaube, dass natürlich der lokale Einzelhandel sich sehr stark bemühen muss, das haptische Erlebnis viel stärker in den Vordergrund zu stellen. Wir haben in Hamburg das große Glück, dass wir, glaube ich, meine Aussage, die schönste Stadt Deutschlands und der Welt hier haben. Also die ist mal unabhängig vom lokalen Einzelhandel eben immer einen Besuch wert. Und das sieht man auch im Stadtkern an den ganzen großen Weltmarken, die da sind, die ja durchaus nicht in jeder Stadt sind. Aber ich glaube, es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, dass man das als einen Wert an und für sich versteht und dass man auch an den wichtigsten Frequenzstraßen in Hamburg dafür sorgt, dass es ein sehr, sehr tolles und aufregendes Angebot weitergeht. Und deswegen schaue ich schon mit Sorge teilweise auch auf die Innenstadt, weil ich mich frage, wie viel Fläche brauchen wir eigentlich noch? An verschiedenen Stellen fasert das so ein wenig aus. Aber das ist übrigens nichts zu den Herausforderungen, die kleine und Mittelstädte haben. Ich glaube, in Hamburg ist das immer eine ganz tolle Kombination noch von einer ganz, ganz großartigen Stadt, die ja auch ein unglaubliches kulturelles Angebot hat, mit einer sehr attraktiven Innenstadt, Binnen, Alster etc. Ne? Also da haben wir noch ganz, ganz große Vorteile. Und ich würde sehen, in einer solchen Konstellation ist es immer eine Kombination. Ich glaube, dass wir an ganz vielen Stellen ganz andere Bedürfnisse abdecken als eine solche Innenstadt. Und ich bin absolut dafür, dass der lokale Einzelhandel sich auch weiterentwickeln muss. Und da muss die Politik auch immer wieder Rahmenbedingungen bieten, die das ermöglichen. Und das übrigens nicht nur in Hamburg. In ganz, ganz vielen Mittelstädten muss man sehr stark aufpassen, dass die nicht kaputt gehen, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen. Ne?
Genau, da wahrscheinlich noch viel extremer, als das in Hamburg der Fall ist, wie Sie ja richtig sagten, eine ganz andere Ausgangslage. Herr Oppelt, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch und die Einsichten in einerseits in Ihre neue Zentrale, aber auch in das Wirken für Hamburgs Zukunft, für Deutschlands Zukunft, aber auch für die Zukunft der Welt. Vielen Dank.
Dankeschön.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de/podcast.